Knacks, der Psycho-Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Schmerz und betrachten dabei vor allem die Sicht eines Hypno- und Schmerztherapeuten. Deshalb sitze ich hier wieder gemeinsam mit meinem Podcast-Partner und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lüttke. Ich bin Hanna Bohr, E-Learning-Beauftragte bei Kötter und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Christian, du bist ja Hypno- und Schmerztherapeut. Deshalb würde ich vorschlagen, starten wir erstmal mit der Definition von Schmerz. Wie würdest du diesen denn beschreiben?
Ich würde Schmerz beschreiben als ein Alarmsignal, dass gleich etwas kaputt geht im Körper. Das heißt also, der Schmerz ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Warnsignal, ein Alarmsignal unseres Körpers, dass etwas Einschneidendes geschehen wird. Mhm. Als Hypnotherapeut arbeite ich ja gerne mit Bildern und man kann den Schmerz vielleicht mit einer Alarmanlage in einem Haus vergleichen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo eine Veränderung stattfindet, da versucht jemand ein Fenster zu öffnen, ein Einbrecher, dann geht der Alarm in Gang. Und so ähnlich funktioniert im Grunde genommen auch der Schmerz. Also man kann sich das wirklich als ein ganz wichtiges Alarmsignal unseres Körpers vorstellen, kurz bevor der Körper Schaden nimmt oder tatsächlich etwas kaputt geht im Körper.
Mhm. Du hast ja den Körper gerade schon angesprochen. Wie und vor allem wo wird das Gefühl von Schmerz deinem Körper ausgelöst?
Der Schmerz wird abgebildet im Gehirn. Wir haben im Körper Schmerzrezeptoren, die den Schmerz aufnehmen. Das Ganze wird am Ende weitergeleitet ins Gehirn. Und im Gehirn, da haben wir ein Zentrum, ich denke immer an Gyros, es heißt aber Gyrus, Gyrus cinguli, die Gürtelwindung im limbischen System. Dort wird dann aus diesen einzelnen Schmerzrezeptoren, den Reizen, das kann Kälte sein, das kann Wärme sein oder andere starke Reize, wird dann der eigentliche Schmerz im Gehirn abgebildet und führt dann auch zu biochemischen Reaktionen.
Mhm. Ich habe mich im Vorfeld ja auch über die Hypnose und Schmerzen für unseren Podcast informiert und bin dabei vor allem auf die Behandlung von krankheitsassoziierten Schmerzen durch Hypnose gestoßen. Wie kam es denn dazu, dass das dafür eingesetzt wurde?
Die Hypnose ist ein sehr hochwirksames therapeutisches Verfahren und wirkt sehr viel besser als andere therapeutische Verfahren, weil die Hypnose nicht erklärt, sie redet nicht, sie macht emotionale Erfahrungen unmittelbar erlebbar. Mhm. Und bei der Hypnose sprechen wir ja auch von einer entspannten Wachheit. Das heißt also, ich bin bei vollem Wachbewusstsein, aber der Körper entspannt sich. Und das Ziel der klinischen Hypnose ist gerichtet auf eine ganz tiefe körperliche Entspannung. Mhm. Und wenn wir körperlich entspannt sind, können keine Symptome auftreten. Das heißt, im besten Fall erreicht man durch die Hypnose auch eine zeitweise völlige Schmerzfreiheit oder eine sehr dramatische Schmerzreduzierung. Also der Schmerz wird durch Hypnose deutlich erträglicher.
Mhm. Und das wurde schon so früh irgendwie entdeckt? Oder weißt du, wie es dazu kam, dass das entdeckt wurde?
Ja, es gibt Forschergruppen, die seit über 50 Jahren auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Kulturen sich mit hypnotischen Phänomenen beschäftigt haben. Mhm. Diese Forschergruppe hat eben festgestellt, dass es die Hypnose seit tausenden von Jahren in allen Kontinenten gibt, von Australien, den Aborigines bis Washaga, Navajo, Sun, Bush-Leute. Und man hat immer wieder untersucht, welche Heilungsrituale gibt es denn, wie behandelt man Schmerzen bei Kindern, bei Erwachsenen, bei älteren Menschen. Und da ist man also schon vor langer Zeit auf die Hypnose gestoßen. Mhm. Eine der zentralen Inhalte ist, dass es geht um Wiederholungen, es geht um Aufmerksamkeitslenkung und es geht um Entspannung. Und die wirkt schmerzlindernd und schmerzreduzierend. Und wir wissen mittlerweile aus bildgebenden Verfahren, zum Beispiel der Charité in Berlin, dass Hypnose bis auf die Zellebene hinunterwirkt. Das heißt also, wir können auch Entzündungsreaktionen, schmerzhafte Entzündungsreaktionen durch Hypnose stoppen.
Mhm. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Es gibt ja verschiedene Schmerzarten, also zum Beispiel akute Schmerzen oder chronische, aber natürlich auch psychische und psychosomatische Schmerzen. Worin unterscheiden sich die Schmerzarten denn?
Es gibt unterschiedliche Schmerzarten und ich kann dir sagen, es ist überhaupt nicht erstrebenswert, ein Leben ohne Schmerzen zu führen. Ein Leben ohne Schmerzen, das ist quasi die Hölle. Es ist eine Qual, auch wenn das jetzt paradox klingt. Mhm. Das möchte ich nur voranstellen, weil viele Menschen sagen, ja, es wäre so schön, schmerzfrei zu sein. Es ist aber wirklich aus fachlicher Sicht nicht erstrebenswert, weil der Schmerz eben eine ganz wichtige Alarmfunktion hat. Und es gibt die sogenannten KIPA-Kinder, das ist eine Abkürzung, es ist eine genetisch angeborene Schmerzunempfindlichkeit. Es gibt wenige hunderte dieser Kinder, die absolut schmerzfrei sind. Die meisten von ihnen, die meisten Fälle sind in der Negev-Wüste in Israel bekannt. Es ist wirklich eine Höllenqual, die diese Kinder durchlaufen, weil sie eben keine Schmerzen haben. Brechen sie sich permanent Beine, Arme, Gliedmaßen. Sie sterben relativ früh. Das nur so am Rande bemerkt. Es ist also überhaupt nicht erstrebenswert, in diesem Leben, ein Leben ohne Schmerzen zu führen. Von daher unterscheiden wir aus fachlicher Sicht drei große Bereiche der Schmerzen. Wir kennen eben körperliche, physische Schmerzen. Wir kennen psychosomatische, psychogene, somatoforme Schmerzen, das heißt also seelisch verursachte Schmerzen. Mhm. Und wir unterscheiden davon dann noch chronische Schmerzen. Und die chronischen Schmerzen unterscheiden sich von den körperlichen Schmerzen und den psychosomatischen Schmerzen dadurch, dass chronische Schmerzen ihre Alarmfunktion verloren haben. Mhm. Das heißt also, der Körper nimmt das nicht mehr als Alarm wahr. Und das führt am Ende dann auch zu biochemischen Veränderungen im Gehirn. Mhm. Dass es quasi einen solchen Dauerschmerz gibt. Und dazu kommt dann auch noch ein Schmerzgedächtnis, das wir haben. Und dort in dem Bereich der Behandlung von chronischen Schmerzen ist die Behandlung am schwierigsten.
Also stimmt das tatsächlich, dass das Gehirn sich dann irgendwie biologisch verändert bei chronischen Schmerzen?
Das Gehirn verändert sich biologisch bei Schmerzen, wenn du dir nochmal so vorstellst. Schmerz als Alarmsignal. Mhm. Kannten wir in der Steinzeit, wir beide gehen spazieren, uns begegnet plötzlich ein Säbelzahntiger. Das ist erstmal Stress, aber letztendlich auch Schmerz. Und in dem Moment, wo eine Gefahr, eine Bedrohung von außen uns dann gegenübersteht, dann schüttet der Körper zunächst erstmal Adrenalin aus. Adrenalin ist das Überlebenshormon. Mhm. Und nachdem der Körper dann biochemisch Adrenalin ausgeschüttet hat, schüttet der Körper Cortisol aus. Und Cortisol ist das Durchhaltehormon. In dieser Phase haben wir dann oft auch eine Schmerzunempfindlichkeit. Wir kennen das aus unterschiedlichsten Berichten bei Unfallopfern zum Beispiel, wo Frauen, Männer sich schwer verletzt haben, trotzdem in der Lage waren, dann aus der Gefahrenzone, aus dem verunfallten Auto sich noch zu entfernen. Mhm. Und der Schmerz setzte dann später ein. Das heißt also, am Anfang geht es erstmal darum, zu überleben, dann durchzuhalten, und wenn wir dann zur Ruhe kommen, dann kommt der eigentliche Schmerz. Und wenn ich nur noch Schmerzen habe, dann gibt es eine biochemische Veränderung im Gehirn, weil es dann eben nicht mehr dieses Alarmsignal gibt, sondern ist dann am Ende ein Dauerschmerz. Das heißt also, ich werde im Grunde genommen unempfindlich gegenüber diesen Alarmsignalen des Körpers.
Ich würde noch mal gerne auf die psychosomatischen Schmerzen zu sprechen kommen. Das sind ja die, mit denen du wahrscheinlich im Berufsalltag am meisten zu tun hast. Das ist eine Schmerzart, die man ja nicht sehen kann und auch oft ja auch nicht messen kann. Was macht das denn mit den betroffenen Personen?
Psychosomatische Schmerzen unterscheiden sich von dem Erleben bei den Betroffenen im Grunde genommen überhaupt nicht von allen anderen Schmerzarten. Es geht hier lediglich um die Ursache, um die Entstehung der Schmerzen. Wenn ich eine schwere Rheumaerkrankung habe oder körperliche Veränderungen, Verletzungen, dann können die massive Schmerzen auslösen. Bei den psychosomatischen, psychogenen, somatoformen Schmerzen sprechen wir eben also einfach ausgedrückt von seelisch verursachten Schmerzen. Mhm. Diese Schmerzen sind aber real, weil auch seelisch verursachte Schmerzen im Gehirn exakt die gleichen biochemischen Prozesse in Gang setzen wie bei einem chronischen Schmerz oder bei akuten körperlichen Schmerzen, wie bei Zahnschmerzen, bei einer Entzündung. Von daher führen die Schmerzen am Ende dazu, dass man natürlich extrem belastet ist. Die ganze Aufmerksamkeit richtet sich dem Schmerz. Es kostet sehr viel Kraft. Kraft. Es kostet sehr viel Energie. Man kann im Grunde genommen nichts anderes mehr machen. Jeder, der Schmerzen mal hatte oder regelmäßig Schmerzen hat, wie Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen, sehr weit verbreitet eben die Migräne, weiß, was Schmerzen dann auslösen können. Sie schränken uns komplett ein, mehr oder weniger im Alltag. Es fällt uns schwer, alltägliche Dinge zu tun. Mhm. Wir verlieren im Grunde genommen dann die Freude an dem, was wir gerade machen. Es macht keinen Spaß, weil der Körper also dauerhaft in dieser Alarmsituation ist. Und das kann am Ende dann sehr müde machen. Es kann sehr erschöpfen. Und gerade bei chronischen Schmerzpatienten wissen wir das, dass es am Ende wirklich depressiv machen kann. Ist schon eine enorme Belastung, wenn der Schmerz nicht aufhört.
Mhm. Und ich glaube, bei dem Psychosomatischen ist auch noch mal das Problem wirklich, dass man es nicht sehen kann. Ne? Also, dass das nicht unbedingt in Frage gestellt wird oder wobei wahrscheinlich auch manchmal in Frage gestellt wird, ob die Schmerzen wirklich da sind. Wobei der Betroffene das ja genauso wahrnimmt, wie du gerade gesagt hast, als wäre es etwas, was man sehen oder auch messen könnte. Ne?
Der Schmerz ist nicht sichtbar, also in vielen Fällen, außer dass ich vielleicht sehe, das Gesicht engt sich ein, dass man irgendwie ja wirklich sehr, sehr angestrengte Gesichtszüge hat oder tatsächlich an die betroffene Stelle greift. Aber bei psychosomatischen Schmerzen ist es häufig so, dass es für die Betroffenen in vielen Fällen zunächst auch mal schwer verstehbar ist, dass solche starken Schmerzen alleine aufgrund von seelischen Veränderungsprozessen in Gang gesetzt werden. Hierzu muss natürlich gesagt werden, dass bei Schmerzen immer zunächst schulmedizinisch gearbeitet werden muss. Also wenn ich Schmerzen habe, die ein, zwei Tage andauern, dann sollte ich unbedingt einen Arzt aufsuchen, meine Hausärztin kontaktieren. Es muss zunächst erstmal immer körperlich abgeklärt werden, gibt es hier eine Ursache für diesen Schmerz? Mhm. Und wenn es keine organischen, keine körperlich diagnostizierbaren Ursachen und Auslöser für den Schmerz gibt, dann sind wir sehr schnell in dem Bereich der psychosomatischen Schmerzen. Das heißt also, die Schmerzen psychosomatisch können den ganzen Körper betreffen. Ich kann hier Spannungskopfschmerzen, die angesprochene Migräne haben. Sehr häufig ist das Reizdarmsyndrom, also starke Bauchschmerzen, auch Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Die können unterschiedliche Auslöser haben. Das können sehr häufig massive Trauerreaktionen sein. Es kann in vielen Fällen kann es mit Wut etwas zu tun haben. Also sind sehr häufig starke Gefühle am Werk. Generell, wenn ich es ganz einfach ausdrücken sollte, dann sind psychosomatische, seelisch verursachte Schmerzen sehr häufig die Folge von negativen Beziehungserfahrungen oder negativen Bindungserfahrungen. Das heißt, es geht hier um ganz starke Gefühle, um ganz starke Emotionen, die ich aber nicht angemessen regulieren konnte. Ich konnte meine Wut nicht ausdrücken, ich konnte meine Trauer nicht erleben und dann halte ich diese Gefühle quasi im Körper zurück. Das heißt also, wenn wir alles immer runterschlucken, wie man so schön sagt, dann baut sich da ein riesen Wutstau auf und der verursacht am Ende irgendwo im Körper ganz massive Schmerzen, die sich im Erleben überhaupt nicht unterscheiden, zum Beispiel von eben chronischen Schmerzen oder eben auch körperlich verursachten Schmerzen.
Mhm. Welche Techniken oder Strategien gibt es denn bei der Hypnose in der Schmerzbehandlung?
In der Schmerzbehandlung gab es vor etwa 30 Jahren eine Revolution. Da haben sich Europas führenden Gehirnforscher in Heidelberg getroffen. Die haben sich zunächst erstmal auf die Suche nach dem Schmerzzentrum gemacht. Die haben das auch gefunden. Und sie haben natürlich auch geschaut, wie kann man Schmerz behandeln. Und die Schmerzbehandlung hat viel zu tun mit der Aufmerksamkeitslenkung. Wir kennen das im umgekehrten Fall, wenn du mal irgendwie spazieren gegangen bist und hast so einen kleinen blöden Stein im Schuh gehabt, dann kann man nichts anderes mehr machen. Dieser kleine blöde Stein, der macht mich wahnsinnig in meinem Schuh. Ich kann die schöne Landschaft nicht mehr genießen. Ich kann mich auf das Gespräch nicht konzentrieren. Ja. Das heißt, meine ganze Aufmerksamkeit geht dann auf diesen Stein in meinem Schuh. Mhm. Und heute weiß man eben aus den Studien, dass Aufmerksamkeitslenkung auf schöne, angenehme Dinge Schmerzen erträglicher machen. Und da kommt dann eben sehr schnell auch die Hypnose wieder ins Spiel, weil die Hypnose entspannt. Sie fördert das Erleben von schönen, angenehmen Erinnerungen, Bildern. Und dadurch ist es möglich, dann den Schmerz im besten Fall komplett auszublenden, eine völlige Schmerzfreiheit zu erleben oder eben über die Hypnose als Entspannungstechnik zu lernen, den Schmerz besser kontrollieren zu können. Das heißt also, dass wir uns nicht immer auf diesen Stein im Schuh konzentrieren, sondern der ist halt da, ich kriege den jetzt auch nicht raus, aber ich kann Dinge tun, durch die ich mich ablenke und dann den Schmerz viel besser ertragen kann. Und da hilft die Hypnose sehr effektiv.
Ja. Ist das denn ein Mythos oder stimmt das tatsächlich, dass die Erwartung an den Schmerz diese dann noch verstärken kann?
Nein, es ist kein Mythos, dass Erwartungen den Schmerz verstärken können. Aus dieser angesprochenen Heidelberger Schmerzstudie weiß man, dass unser Körper, unser Gehirn nur ein einziges Zentrum für körperlichen und seelischen Schmerz hat. Wir können also körperliche oder seelische Schmerzen im Schmerzerleben nicht unterscheiden. Mhm. Und man hat dort sehr früh eben auch erkannt, dass die Erwartungshaltung schon Schmerzen erzeugen kann. Wenn du dir vorstellst, wir sitzen in einer Runde von Patienten und die Ärztin, der Arzt kommt zur Grippeschutzimpfung und geht der Reihe nach rum und sagt dann vielleicht noch gleich, piekst es einmal oder gleich tut es einmal weh, dann tut es schon weh, dann erlebe ich den Schmerz schon biochemisch. Also wenn ich weiß, gleich wird etwas geschehen, was mir wehtun wird, dann ist schon mein Schmerzzentrum aktiv im Gehirn und dann erlebe ich schon den Schmerz. Und je länger in die Zukunft gerichtet ich diese negative Erwartungshaltung habe, desto schwieriger wird es natürlich dann auch für die Betroffenen abzuschalten und umso stärker wird der Schmerz. Also wenn ich permanent denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird wehtun, das wird ganz schlimm werden, dann wird es auch schlimmer. Und auch hier setzt natürlich dann wieder die Hypnose an und die Aufmerksamkeitslenkung. Das heißt, wir können selber alleine durch die Art und Weise, in welche Richtung wir unsere Gedanken richten, sehr viel Einfluss nehmen auf unser Schmerzempfinden. Ganz pauschal gesagt, wenn ich also etwas habe, worauf ich mich in der nahen Zukunft freuen kann, dann wird die schmerzhafte Situation schon viel erträglicher. Oder wie man sagte, Vorfreude ist die schönste Freude. Mhm. Das heißt also, wir können uns selber immer solche Anker setzen. Worauf kann ich mich heute Abend freuen? Worauf kann ich mich am Wochenende freuen? Worauf kann ich mich in diesem Jahr freuen? Und da sollten wir uns dann richtig reinsteigern. Ich sollte mir das wirklich in den schönsten, tollsten Bildern ausmalen. Das ist eine der besten und effektivsten Techniken, um akuten Schmerz zum Beispiel auszublenden.
Mhm. Und woran liegt es, dass manche Menschen vermeintlich schmerzempfindlicher sind als andere?
Jetzt hätte ich beinahe gesagt, das liegt daran, dass manche Frauen sind und andere sind Männer. Wir kennen das, dass Männer ist so, Männer sind, und das zeigen wieder harte wissenschaftliche Studien, Frauen können Schmerz viel besser aushalten und ertragen. Mhm. Ich glaube, sonst gäbe es in Familien nie mehr als ein Kind, wenn man alleine so an den Geburtsschmerz denkt. Aber diese Studien, die es seit vielen Jahren gibt, die haben immer wieder untersucht, wer ist eigentlich empfindlicher, wer ist verletzlicher, verletzbarer, Vulnerabilität und schmerzempfindlicher. Mhm. Und Männer sind deutlich schmerzempfindlicher als Frauen es sind. Es gibt hier biologistische Gründe, eben alleine aufgrund der Tatsache, dass Frauen Kinder gebären. Frauen können viel besser Schmerz ertragen, Schmerz erdulden, als Männer sind. Und von daher erleben Männer in aller Regel erstmal Schmerz viel intensiver. Aber es gibt natürlich auch sehr persönliche Unterschiede dann nochmal, sowohl bei Frauen als auch bei Männern oder auch bei Kindern. Das hat etwas mit den Erfahrungen zu tun. Es hat was mit dem Alter zu tun. Wie sind meine Schmerzerfahrungen, wenn ich so eine Schmerzbilanz in meinem Leben ziehen müsste? Das spielt eine wichtige Rolle. Natürlich auch die Techniken, Strategien, wie habe ich gelernt, Schmerz zu bewältigen? Habe ich vielleicht Erfahrung gemacht mit medikamentösen Behandlungen oder habe ich es geschafft, alleine durch eigene Techniken, die ich vielleicht gelernt habe, diesen Schmerz zu bewältigen? Also es gibt ganz viele Gründe, die, von denen es abhängig ist, wie stark wir den Schmerz erleben. Mhm. Es hat also viel mit meiner persönlichen Situation zu tun. Es hat viel damit zu tun, wie stabil bin ich selbst, wie mental robust bin ich eigentlich, wie zufrieden bin ich eigentlich mit meinem Leben. Und man könnte sagen, also je unzufriedener ich bin, je weniger glücklich ich bin, je mehr ich mich belastet fühle durch den Job, mein Privatleben, desto stärker wird dann natürlich auch der Schmerz erlebt, der in vergleichbaren Situationen, wo jemand super glücklich und zufrieden ist, in einer tollen Partnerschaft lebt, der kann den Schmerz viel besser ertragen, als wenn man eben sehr unglücklich, sehr unzufrieden ist. Also ja. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die darüber bestimmen, wie stark ich den Schmerz erlebe.
Ja, und ich muss da persönlich auch immer dran denken, dass ich glaube, dass es auch ein bisschen Erziehungssache ist. Also wenn dann ein Kind zum Beispiel auf dem Spielplatz hinfällt, kommt es ja auch immer so ein bisschen auf die Reaktion an, die alle anderen drumherum zeigen. Also ist es jetzt was, wo sich die Eltern erschrecken und direkt hinrennen und dann nimmt das Kind das vielleicht als schlimmer wahr, als es eigentlich auch ist? Oder stehen die Eltern eigentlich relativ entspannter, weil nicht wirklich was passiert ist und das Kind steht auf und spielt einfach weiter?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Kinder lernen das oder können das sehr früh lernen, auch Schmerz als Allzweckwaffe einzusetzen. Wenn sie anfangen zu weinen, zu schreien, aua, das tut so weh, kann ich es erstmal nicht überprüfen. Und von daher kann ein solches Verhalten natürlich dann auch gelernt werden. Mhm. Wenn ich also sehe, wenn ich Schmerzen zeige, wenn ich weine, wenn ich schreie, sehe ich auch, wie sind denn die Reaktionen bei Mama, bei Papa im Umfeld. Wenn ich getröstet werde, wenn ich aufhöre zu weinen, dann entsteht Bindung, dann entsteht Nähe, dann hört der Schmerz auf. Mhm. Oder lassen die mich jetzt hier alleine liegen und ich schreie mir die Seele aus dem Leib. Mhm. Dann kann sich ein solcher Schmerz natürlich auch verstärken oder verselbstständigen und wird dann am Ende möglicherweise tatsächlich zu einem körperlichen Problem.
Ja, ein Thema, was ich persönlich total interessant finde und ich bin auch schon sehr gespannt, was du dazu weißt, ist das Thema Phantomschmerz. Wie ist das denn psychologisch zu erklären und wirkt Hypnose auch bei Phantomschmerzen?
Ja, also erstmal die Frage ganz kurz zu beantworten. Ja, Hypnose wirkt sehr gut bei Phantomschmerz. Mhm. Und das Phänomen ist seit Jahrzehnten bekannt in der Medizin, auch in der Psychologie, auch in der Psychotherapie. Denn der Schmerz wird am Ende in dem Schmerzzentrum im limbischen System, dem Gyrus cinguli, abgebildet. Das heißt also, egal wo ich Schmerzen am Körper habe, der Schmerz wird abgebildet im Gehirn. Mhm. Und von daher geschieht es immer wieder, dass Menschen durch Unfälle oder auch durch Erkrankungen vielleicht Gliedmaßen verlieren, dass dort ein Unterschenkel amputiert werden muss oder bei einem Arbeitsunfall jemand einen Finger oder die Hand verliert und subjektiv tatsächlich das Gefühl hat, dass dieses Körperteil, obwohl es nicht mehr da ist, immer noch wehtut, bedeutet, dass nach wie vor die Schmerzrezeptoren im Gehirn halt diesen Schmerz abbilden. Das heißt, diese Information ist quasi stecken geblieben oder wird immer wieder wiederholt. Und gerade hier kann die Hypnose sehr wirksam und sehr effektiv eingesetzt werden, um quasi diesen Schmerz zu löschen. Am Ende erfolgt das Ganze auch hier wieder über Aufmerksamkeitslenkung. Es geht auch um die Annahme eines in dem Fall veränderten Körperbildes. Wenn ein Mensch eben aufgrund eines Ereignisses, einer Erkrankung, ein Körperteil verliert, verändert sich ganz massiv das Körper-Selbstbild. Mhm. Und es gehört zur Schmerzbehandlung dazu, dieses veränderte Körperbild anzunehmen. Ja, so ist es jetzt. Mir fehlt ein Körperteil, eine Gliedmaße. Und danach dann eben durch Aufmerksamkeitslenkung, durch Entspannung, diesen Schmerz auf Dauer und dauerhaft wirklich zu löschen.
Mhm. Du hattest ja vorhin schon Entspannungstechniken angesprochen. Gibt es denn welche, die du generell empfehlen kannst, zum Beispiel ja, zur Schmerzbewältigung allgemein?
Zur Schmerzbehandlung allgemein funktionieren immer sehr gut Atemtechniken. Mhm. Gibt es ganz unterschiedliche. Sehr schnell einatmen durch die Nase, die Atmung anhalten, Pressatmung dagegen pressen, innerlich bis 7 zählen und dann ganz langsam, lange durch den Mund ausatmen. Also die Technik besteht darin, doppelt so lange auszuatmen, wie wir einatmen. Mhm. Das ist eine Technik, die sehr, sehr gut funktioniert. funktioniert in einer akuten Schmerzbehandlung. Es gibt auch verschiedene Punkte, die wir am Körper selber stimulieren können. Es gibt hier unterhalb der Nase, gibt es diesen Schmerzpunkt, wenn man da so drauf drückt. Das ist sehr unangenehm, kann den Schmerz lindern. Viele Menschen machen das zum Beispiel, wenn sie Kopfschmerzen haben, intuitiv, dass sie beide Hände rechts und links an die Schläfe legen und dann so eine kreisende Bewegung machen. Hier hinter der Schläfe, da befindet sich der Sehnerv, das ist der größte Nerv, den wir im Körper haben. Und das gibt einen Vagusreflex, das beruhigt den Körper. Oder unterhalb des Schlüsselbeins, auch dort gibt es so einen Punkt. Auch hier kann man so mit kreisenden Bewegungen Einfluss nehmen auf den Körper, dem Körper das Signal geben, beruhige dich. Und das führt in aller Regel, kurzfristig zumindest, zu einer Schmerzreduktion.
Mhm. Und eine letzte Frage, die ich zum Thema Schmerz habe. Wie können denn Vorgesetzte oder Arbeitgeber erkennen, ob der Mitarbeiter an Schmerzen leidet? Finde ich vor allem wichtig, um auch entsprechend Hilfestellung leisten zu können.
So Vorgesetzte und Führungskräfte sind natürlich keine Hellseher und es ist oft nicht möglich, Schmerzen zu sehen. Wenn ich nicht ein verzerrtes Gesicht sehe oder eine offensichtliche Verletzung. Dennoch können Vorgesetzte in Unternehmen über Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensänderungen feststellen, dass ein Mensch möglicherweise Schmerzen hat, körperliche Schmerzen oder eben auch seelisch verursachte Schmerzen, dass zum Beispiel jemand immer wieder unkonzentriert ist, immer wieder müde ist, immer wieder vielleicht sich auch krank meldet, auch wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aggressiv werden, kann das manchmal Ausdruck sein von Schmerzsymptomen, weil ich einfach sehr dünnhäutig werde, weil ich permanent diesen Schmerz habe, egal wie er verursacht wurde, und soll dann in der Arbeit hier volle Konzentration, volle Leistung abliefern. Das funktioniert dann eben oft nicht. Das heißt also, den Schmerz kann man so direkt nicht sehen, aber was ich sehen kann, sind eben möglicherweise Verhaltensänderungen, die möglicherweise sehr untypisch sind. Wenn ich weiß, das ist eine super tolle Mitarbeiterin, immer top, zuverlässig, und plötzlich merke ich, nee, das läuft irgendwie nicht so rund oder immer wieder oder immer in bestimmten Situationen, kann das manchmal ein Hinweis darauf sein, dass es hier Schmerzen gibt. Deshalb kann ich eigentlich immer nur ermutigen, also auch jede Arbeitnehmerin, jeden Arbeitnehmer, so etwas offen zu kommunizieren. Man muss sich nicht schämen, wenn man massive Kopfschmerzen hat oder Magen-Darm-Schmerzen. Ich muss jetzt auch nicht eine organische Ursache sagen, egal also, ob die körperlich verursacht sind oder psychosomatisch, weil ich gerade einen riesengroßen Stress mit meiner Frau habe oder andere Sorgen habe. Der Schmerz, wie gesagt, ist immer ein Alarmsignal manchmal zeigt sich dieser Schmerz auch am Arbeitsplatz in unterschiedlichster Form. Und da sollte man wirklich einfach offen das Thema ansprechen und im besten Fall dann auch Hilfe und Unterstützung anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann mal wieder vielen Dank für deine Expertentipps. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema krank durch Stress, knüpft ein bisschen an unseren heutigen Podcast an. Dann bedanke ich mich mal wieder sehr fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Knacks, der Psycho-Podcast.